Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manuel. Bei mir der mein guter Freund Daniel Raumer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist jetzt sichtlich irritiert, weil ich dich guten Freund genannt habe. Gell?
Nein, weil du mich auch mit Nachnamen angeredet hast.
Ganz ja, gewöhnt. Weil ich gerade im Vorgespräch irritiert war, weil unseren heutigen Gast hat ein Daniel empfohlen und deswegen war das im Vorgespräch gerade der Daniel, nee, mein Daniel, dein Daniel. Deswegen war das jetzt gerade so. Guten Morgen, Marius, unser Gast. Guten Morgen.
Servus, hallo.
Bevor wir uns hier in Smalltalk verlieren, der Daniel und ich, stell dich doch am besten mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann können wir auch schon zum Thema übergehen.
Ja, wie du ja schon netterweise gesagt hattest, mein Name ist Marius. Ich bin 28 Jahre alt, im Internet eher bekannt unter dem Synonym Loki. Wenn ich nicht gerade am Zocken bin, dann versuche ich zumindest meine Abschlussarbeit zu schreiben in angewandter Sportwissenschaft.
Und bist fleißiger Spieler, natürlich auch.
Ja, wie gesagt, also wahrscheinlich verbringe ich momentan mehr Zeit mit Zocken als an meiner Abschlussarbeit, aber
böse.
Man muss ja immer ein bisschen seinen Verführungen frönen. Ne? Ja.
Du wurdest uns empfohlen, weil wir jemanden gesucht haben, der dieses Spiel, über das wir heute sprechen wollen, ich sag's mal so, besser versteht als Daniel und ich. Daniel, stell doch mal kurz vor, um welches Spiel es heute gehen soll.
Es geht um Payday 2 und wer sich jetzt denkt, so, was, das haben die doch schon besprochen. Ich habe im Vorfeld gerade jetzt nochmal nachgeschaut. Micha hatte das bereits im August 2013 besprochen und dann jetzt als Erklärung, warum wir jetzt nochmal drüber sprechen, zwei Jahre später ist, am 11. Juni erschien die Crime Wave Edition, die quasi nochmal so eine Art Game of the Year Edition, also sprich mit allen DLCs, mit allen Erweiterungen, mit allen Map Packs und alles, was halt rauskam, nochmal zusammengepackt und halt auch für die neuen Konsolen nochmal. Also es erschien ursprünglich eben für die PS3, die Xbox 360 und jetzt erschien es halt auch nochmal für PS4 und Xbox One. Ja gut, aber die PC-Version hat sich ja nichts geändert. Der PC bleibt ja der PC, da kommt ja jetzt nicht eine neue Plattform raus oder sowas. Also deswegen glaube ich nicht, dass die PC-Leute jetzt irgendwie dann damit was anfangen können. So, hey, was soll die Crime Wave Edition sein? Mhm. Das war schon ein Next-Gen oder aktuell Current-Gen-Ding.
Genau, aber unser Gast, also Marius, du spielst es, glaube ich, hauptsächlich am PC, gell?
Genau, ja. Ja.
Den Vorgänger habe ich gespielt, Payday 2 hatte ich mir gar nicht angeschaut. Vielleicht magst du mal, Marius, so zusammenfassen, was Payday überhaupt für eine Art von Spiel ist und Payday 2 im Besonderen. Ja. Wer es gar nicht kennt.
Boah, das ist natürlich jetzt eine schwierige erste Frage. Also Payday 2 würde ich als First-Person-Action-Game beschreiben, bei dem es doch eher darum geht, taktisch mit bis zu drei Freunden zusammenzuarbeiten, um als Verbrecher das große Geld zu machen.
Ja, deswegen auch der Name. Und die Besonderheit ist ja, dass man das als Singleplayer-Spiel überhaupt gar nicht so richtig spielen kann. Also es ist schon rein auf diesen Koop-Gedanken ausgelegt, würde ich zumindest behaupten. Oder stimmst du mir da nicht
zu? Das ist richtig, doch, ja, absolut. Also es ist durchaus möglich, zwar einige Jobs auch als Singleplayer zu machen, was auch gewisse Reize bietet, als immer einfacher, wenn man mit mehreren spielt.
Jetzt haben der Daniel und ich uns ja sehr darauf gefreut, als wir dann mitgekriegt haben, dass Payday 2 mit dieser Komplettedition für die PS4 rauskommt und die Xbox One, weil wir in den letzten Monaten sehr viel den GTA 5 Heist-Modus gespielt haben, innerhalb von GTA Online, nicht GTA 5, wo man ja auch mit drei Freunden zusammen ja im weitesten Sinne auch Banken ausraubt oder eben Koop-Missionen spielt. Wir haben zwar sehr viel geflucht bei dieser Sache, Daniel, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß auf diesen an diesen Heist-Missionen. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass uns Payday 2, Achtung, komplett abholt.
Habe ich auch tatsächlich gedacht. Also, weil dieser Heist-Modus in GTA, der hat uns ja richtig krass angefixt. Und da war ja, wo halt ein paar Leute, die da mitgespielt haben, also Valentina und Stefan und sowas waren da auch mit drin. Und im Grunde war da so, alle paar Tage hast du gemerkt, brach das Fieber wieder aus. Und dann war so dieses, hey, komm, lass mal heute Abend wieder spielen und so. Und ja, cool. Und dann ging immer was zusammen. Und das hat uns irgendwie halt natürlich angefixt. Und als dann Payday 2 so, hey, auch Heists und Vierspieler-Koop und zwar aus der Ego-Sicht, aber trotzdem so dieser Grundgedanke, da waren wir ja richtig heiß drauf. Und der Unterschied, um das schon mal so vorwegzunehmen, war, nach den ersten paar Spielsessions hat sich bei Payday 2 nie dieses Gefühl eingestellt, dass irgendwie in dem Chat was passiert ist und einer gesagt hat, hey, komm, lass heute Abend nochmal spielen. Sondern es war eher immer so dieses so, ja, vielleicht müssen wir nochmal weiterspielen, weil wir müssen ja auch mal für den Podcast noch ein bisschen mehr sehen. Aber so wirklich begeistert war da, glaube ich, keiner von. Ich erzähle mal so ganz kurz als Einstieg meinen ersten Kontakt mit Payday 2. Ich war wirklich, also ich hatte wirklich Lust drauf. Dann haben wir uns abends in der Gruppe getroffen. Und bei diesem Spiel von einer Lernkurve zu sprechen, ist schon eigentlich eine Übertreibung, weil also man prallt gegen eine Wand am Anfang. Dieses Spiel hat kein Tutorial, beziehungsweise nichts, was diesen Namen als solchen verdient hätte. Und es wird dir nichts erklärt, sondern es ist einfach so, hier, ja, mach mal. Und du musst halt jetzt einfach bösen Blutzoll zahlen, wenn du in diesem Spiel vorangehst. Weil du stirbst halt 1000 Tode und es funktioniert am Anfang nicht so, wie du das vorstellst. Und du sagst immer, okay, muss ich jetzt schleichen? Muss ich ballern? Was muss ich überhaupt hier machen? Und also ich habe mich selten von einem Spiel so geohrfeigt gefühlt am Anfang, so dass ich das Gefühl hatte, okay, dieses Spiel will überhaupt nicht, dass ich es verstehe. Das ist gleich am Anfang so ein Aussiebeprozess, habe ich so das Gefühl gehabt. Hm.
Marius, hast du Payday 1 auch intensiv gespielt?
Nein, Payday 1 habe ich überhaupt nicht gespielt.
Okay, das heißt, du bist auch frisch an Payday 2 herangekommen. Ich meine, die PC-Version hatte 2013 jetzt auch nicht ein Tutorial oder so, wo man sagen könnte, du wurdest irgendwie sanfter an das Spiel herangeführt. Warum begeistert dich dieses Spiel augenscheinlich mehr als uns?
Ich musste jetzt gerade tatsächlich bei dieser Erzählung grinsen, weil es bei uns ganz genauso angefangen hat. Wir haben tatsächlich das erste Mal mit Payday 2 nach einem Steam-Sale angefangen, als das Spiel halt im Steam-Sale war, und haben uns dieses Viererpack gekauft und anschließend auch angefangen. Und das war bei uns haargenauso. Wir haben uns erstmal komplett überrannt gefühlt von diesem Spiel. Wir wussten nicht, was zu erledigen ist und waren eigentlich, sind wie von der Wand gelaufen. Und das ist wirklich so, dass man sehr viel Zeit in dieses Spiel tatsächlich auch investieren muss, um zu verstehen, sag ich mal, wo liegt der Reiz? Warum sollte ich dieses Spiel jetzt mehr als auch nur eine Stunde spielen?
Ich mag mal so ein bisschen erklären, wie man diese Wand vielleicht irgendwie verbildlichen kann. Also, du hast es gerade schon gesagt, man muss sehr viel Zeit rein investieren, weil das vom Grundgerüst, wie dieses Spiel funktioniert, glaube ich, so ein paar Designmacken hat, meiner Meinung nach. Also, es gibt keine Storyline oder sowas. Bei GTA Online heißt, ist es ja so, das sind so Missionen der Reihe nach aufeinander aufgebaut und dann kommt am Ende dieser große Heist. Also man muss dann so Vorbereitungsmissionen machen. Hier bei Payday 2 und genau, und ganz wichtig, man hat immer die nötige Ausrüstung, die man für einen Heist braucht bei GTA Online. Bei Payday 2 funktioniert es ja so, es gibt ja so eine Übersichtskarte und das nennt sich CrimeNet und da wählt man Missionen aus. Diese Missionen sind aber, man erkennt anhand dieser Missionen nicht unbedingt, für welchen Schwierigkeitsgrad oder für welchen Einsteigerlevel die gedacht sind und man bekommt auch nicht sehr viele Hinweise, was dort für eine Ausrüstung vielleicht gut wäre, sondern man muss sich eigentlich um alles selber kümmern. Stimmt doch so, oder? Also man bekommt genauso, nicht zum Beispiel bei einer Mission gesagt, da drin ist ein dicker Tresor, nimm irgendwas, nimm Sprengstoff mit, damit kriegst du die Tür auf oder sowas. Bei GTA Online ist es im Grunde so, da gibt's dann halt eine Mission, wo du vorher irgendwie, Blausäure besorgen musst oder sowas, damit du dieses Item nachher hast in der Hauptmission. Das ist hier nicht so, du musst diese Sachen alle selber mitbringen. Das Problem an der Sache ist aber, dass du gewisse Gegenstände erst durch, ich nenn's mal Grinden oder durch Missionen erledigen, die du überhaupt erst freischaltest und bekommst.
Genau das sehe ich nämlich auch so. Also das ist meiner Meinung nach auch das größte Problem an Payday 2, dass es einfach für Anfänger erstmal eine Hürde ist, um überhaupt bestimmt Level zu bekommen, um dann wiederum so weit voranzukommen, um bestimmte Jobs überhaupt erledigen zu können, genauso wie du es gerade sagtest.
Und mit erledigen meinst du, man kann sich ja schon durchballern durch alles. Also das haben wir dann auch mitgekriegt, dass man ja dann auch eine Mission eben nicht schaffen kann, wie sie vielleicht vorgesehen ist oder wie man sie schaffen möchte, aber man kann sich dann immer noch durchballern.
Ja, genau.
Aber das war für uns, also zumindest in unserer Gruppe, in unserer Konstellation, selten der Weg, der sich richtig angefühlt hat. Also es war sehr unbefriedigend, so eine Mission, in der man versucht, auf leisen Sohlen irgendwas zu klauen, dann mit Ballern zu beenden. Es hat sich irgendwie nie richtig angefühlt und auch nicht so, als hätte das Studio so gewollt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Ballern fühlt sich immer wie Scheitern an, finde ich, in dem Spiel, weil du hast in der Übersichtskarte, das stimmt nicht ganz, was du sagst, Manu, man kann schon so ein bisschen erkennen anhand, ich glaube, da sind Sterne dabei oder irgendwie so Totenköpfe oder sowas. Das heißt, man kann so grob schon erkennen, oha, die ist vielleicht doch noch ein bisschen zu schwer für uns, nehmen wir doch mal lieber eine, die nur zwei Totenköpfe hat oder einen. Das
aber wir hatten auch Missionen, die den gleichen Namen hatten, aber je nach Tagesform, in der wir gespielt haben, unterschiedliche Schwierigkeitsgrad hatten.
Ja, genau. Und dann gibt's auch Missionen, die haben so einen kleinen Pac-Man-Ghost dabei. Und dann steht halt dabei, Stealth is an option. Und dann denkst du halt, ah, okay, ja, Stealth, super, geil, machen wir doch. Probierst es halt und es scheitert einfach immer. Also, weil gerade mit drei Leuten, mit vier Leuten, irgendeiner wird halt immer von der Wache ertappt. Und dieses Spiel bietet dann Stealth an, zeigt dir aber keinerlei irgendwie Feedback-Möglichkeiten. Also du meistens rennst du um eine Ecke rum und dann füllt sich sofort so ein Alarmkreis bei einer Wache und dann war es das auch schon. Und dann bricht halt der Alarm aus und dann musst du zum Beispiel einen Safe aufbohren, der halt, oder eine Tür aufbohren irgendwie in den Sicherheitsraum und es dauert 4-5 Minuten oder sowas. Und in der Zeit kommen einfach Wellen von Gegnern, also meistens so Polizei oder SWAT-Teams, und es werden immer mehr und es fühlt sich eigentlich eher an wie, okay, wir sind halt gescheitert und jetzt geht's halt zwar irgendwie weiter, aber es fühlt sich nie richtig an. Und wir hatten am Anfang immer das Gefühl, okay, ja, haben wir jetzt falsch gemacht, also Neustart. Wieder erwischt worden, also Neustart. Und das machst du halt dann mal einen Abend lang, dass du bei einer Mission irgendwie 10-mal neu startest und dann irgendwann sagst, also das bringt doch nichts, was
weil
soll denn
der Quatsch? Keine Erfahrungspunkte in der Zeit und ohne Erfahrungspunkte und ohne Geld haben wir dann auch nie die Items freigespielt, die dann vielleicht diese Mission leichter machen.
Genau, ja, und halt dieses 4 Stunden Safe bohren.
Ja, und das ist nämlich genau das, was ich auch wirklich dann so meinte. Das ist das Problem, anfangs hat man einfach nicht die Ausrüstung, unter anderem auch nicht die Fähigkeitspunkte, die man halt durch das Erledigen von Jobs bekommt, um dann wirklich Missionen stealth-mäßig zu erledigen. Und das ist ja eigentlich das Interessante daran, weil ich glaube, das ist sogar die Idee von den Entwicklern von Overkill gewesen, dass man bestimmte Missionen stealth erledigt. Denn diese Stealth-Missionen geben einerseits mehr Erfahrung, aber wenn man sie dann auch stealth-mäßig erledigt hat, geben die auch für den nächsten Job noch mehr Erfahrung.
Und dann macht das Spiel auch Spaß, oder? Wenn man so spielt und so spielen kann.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Ja, das ist wirklich so. Also es gibt durchaus, sage ich mal, Momente, da denkt man sich, jetzt habe ich Lust, mal richtig einfach nur ein paar Cops umzuballern. Aber tatsächlich ist für mich persönlich immer die größere Herausforderung gewesen, mit ein oder zwei Freunden möglichst wenig Aufwand zu haben und trotzdem diesen Job auch Stealth erledigen zu können, weil das einfach ein höherer Schwierigkeitsgrad war, aber man brauchte dementsprechend halt auch das Equipment dafür.
Aber jetzt so aus deiner Erfahrung heraus mit dem Spiel, man muss, also wir haben es eigentlich im Prinzip falsch gemacht, dass wir die Missionen immer wieder neu gestartet haben, weil man dadurch nicht auflevelt.
Ist schwer zu sagen. Einerseits würde ich schon sagen, einfach weiter versuchen. Sicherlich hat man es dann irgendwann raus. Andererseits würde ich gerade am Anfang erstmal immer nur die lauten Missionen spielen, um so, wie du es eben schon wirklich treffend gesagt hast, um Erfahrung zu grinden. Hm.
Aber dann finde ich es halt einen falschen Ansatz von diesem Spiel. Also das Spiel verkauft sich halt als, so hat es uns ja auch angesprochen, als Spiel, wo du zu viert Heist-Missionen spielen kannst. Und dann ist es halt, finde ich, völlig Banane, zu sagen, hier, spiel erstmal 5-6 Stunden lang Ballermissionen, damit du überhaupt heisten kannst. Das war für mich halt völlig absurd.
Das ist richtig, ja. Das ist wirklich ein großer Nachteil daran. Aber andererseits, wie gesagt, gibt es auch die Möglichkeit, denke ich mir, gerade diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade, man kann im Prinzip jeden dieser Jobs, dieser Heist, in bis zu, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu spielen. Und je nachdem, wie schwer das halt ist, oder beziehungsweise je nachdem, wie leicht, ist es auch durchaus möglich, durchaus schwierig natürlich, wenn man gerade Anfänger ist in dem Spiel, aber trotzdem möglich, auch solche Jobs komplett auf niedriger Schwierigkeitsstufe dann auch durchaus Stealth zu erledigen.
Also wir haben uns ja dann ein bisschen eingegroovt, Daniel. Wir haben es ja dann nach dem 3., 4. Tag haben wir es ja sogar hingekriegt, mal ab und zu eine Mission zu schaffen. Und dann hat es ja auch, das war ja dann auch cool. Aber es ist einfach sehr frustig gewesen, weil das, was Daniel vorhin angesprochen hat, diese Toleranz der Feinde, die ist so minimal, habe ich das Gefühl. Liegt vielleicht auch an den Skillpoints, die uns gefehlt haben oder eben an der Ausrüstung. Aber es fing schon bei einem ganz basic Geschichte an. Wir wussten, wie wir diesen Plan durchziehen wollen. Da waren aber sowohl Kameras als auch Wachmänner. ne, in diesen Raum, wo wir reinbrechen wollten. Ich glaube, das war dieser Museums-Gig. Und dann sind wir haben eben das schon so richtig analysiert. Wir sind übers Dach rein und haben die Kameras ausgeschaltet mit einem von uns, der hatte wenigstens schon einen Schalldämpfer. Das Spiel sagt ja hier, hier ist eine Mission auf leisen Sohlen. Du sollst in ein Museum einbrechen und Gemälde klauen. Total geil, wir hatten tierisch Bock drauf. Aber ich konnte mir den Schalldämpfer nicht leisten, weil ich nicht genug Geld hatte. Der zweite von uns, der hatte den Schalldämpfer, der konnte wenigstens dann mal die Kameras ausschalten. Und Daniel hatte zwar genug Geld, aber er hatte nicht das Glück, in anderen Missionen überhaupt mal diese Option gezogen zu haben, durch dieses Glücksspiel, was da so kommt, welche Gegenstände überhaupt freigeschaltet sind. Also das heißt, allein von der Story hat es überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass wir drei Gangster sind, die in ein Museum einbrechen wollen, genügend Geld haben, aber keinen Schalldämpfer mitnehmen können, weil das Spiel uns diese Option gar nicht gibt, einen Schalldämpfer mitzunehmen. Also weil da man, hat sich schon komplett gebrochen.
Nach den Missionen gibt's Random Loot. Ja. Also sprich, viele Gegenstände kriegst du nach den Missionen einfach per Zufall. Und der eine hat halt Glück und kriegt halt gleich nach der zweiten Mission irgendwie einen Schalldämpfer für die Waffe. Und der andere hat halt Pech und macht halt 10 Missionen und kriegt halt noch keinen Schalldämpfer. Und dann stehst du halt da. Und ich hatte dann echt immer das Problem, ich konnte halt nicht schießen in der ganzen Mission. Weil sobald ich einen Schuss abgefeuert hätte und sei es nur eine Überwachungskamera irgendwie ausschießen, wäre bei mir der Alarm losgegangen. Also konnte ich nichts machen, musste mich immer im Hintergrund halten und halt warten. Und was halt noch dazu war, ich finde halt, Stealth-Spiele geben einem halt oft Mechaniken an die Hand, mit denen man das Stealth dann auch wirklich ausleben kann. Also sprich, Gegner markieren und die bleiben dann dauerhaft markiert, wie in Far Cry. Oder du hast eine Minimap, auf der du was sehen kannst oder so. Und das sind ja alles so Sachen, die funktionieren überhaupt nicht in Payday. In Payday kannst du zwar auch Gegner markieren, aber die sind dann irgendwie für 10 Sekunden kurz eingefärbt und dann laufen die um die Ecke und dann ist es wieder vorbei und so. Und deswegen hat sich für mich das Stealth irgendwie nicht so angefühlt, als ob es Spaß macht. Gut, dann war das vielleicht der falsche Ansatz. Vielleicht hätten wir echt am Anfang noch mal mehr ballern müssen. Aber dann kam bei mir dazu, mir hat auch das Ballern keinen Spaß gemacht in diesem Spiel. Also, und dann lese ich irgendwo in dem Test, was war das, GamePro oder sowas, wo du, glaube ich, draus zitiert hast, Manu, mit irgendwie das beste Gunplay der letzten Jahre oder sonst was, wo ich mir auch denke, okay, also waren die alle besoffen, als sie das gespielt haben? Oder, also, oder wer sowas behauptet, hat halt noch nie ein Destiny gespielt. Also, ich finde Destiny ganz schön dumm und eine Frechheit eigentlich, was die jetzt auch für Preise verlangen und war so. Aber das Gunplay ist dort um 100 Meilen besser und Battlefield hat auch ein besseres Gunplay. Gut, daran muss ich ein Payday vielleicht nicht messen lassen, weil es halt einfach ein ganz anderes, kleineres Studio ist, was ein ganz anderes Budget hat und sowas. Aber sich hinzustellen zu behaupten, das wäre das beste Gunplay der letzten Jahre, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Macht dir das Ballern Spaß in dem Spiel?
Ich sag mal, das ist tatsächlich, das so Gunplay würde ich jetzt so im Prinzip gar nicht so vielleicht drauf eingehen, weil es da dann schon sehr rollenspielmäßigen Charakter hat. Denn diese einzelnen, zum Beispiel je nach Schalldämpfer, egal was für Waffenmodifikationen man da jetzt benutzt, haben die Einflüsse auf die Waffe und das dann auf verschiedene Stats, die die Waffe je nachdem auch beeinflussen. Und das ist mir auch schon wirklich sehr abgehoben. Und das Ballern würde ich auch wirklich nicht so als Lösung für das Spiel betrachten.
Ja,
eben,
genau, ja. Das siehst du auch nur als Notlösung, wenn es wirklich mal irgendwie schief geht.
Sollte es schief gehen, hat man eigentlich in höheren Schwierigkeitsgraden sowieso keine Chance mehr. Mhm. Also da muss man dann die Mission sowieso komplett neu starten.
Es wäre ja auch was anderes, einfach sagt, okay, jetzt haben wir Alarm ausgelöst und jetzt kommt ein Van mit irgendwie 10 Polizisten und wenn wir die weggeballert haben, dann ist erstmal wieder Ruhe so ungefähr. Oder die umstellen zum Beispiel die Bank, in der du gerade bist und gehen aber erstmal nicht rein oder sowas. Aber die sind ja auch strunzdumm, die Gegner. Also die sind nur deswegen gefährlich, weil sie einfach in rauen Mengen kommen und du wirst halt einfach überrannt. Also du fühlst dich stellenweise wie in dieser Szene aus World War Z, also wo die halt einfach so einen Menschenturm einfach auf dich einprasselt.
Ja. Und das ist keine Übertreibung, ernsthaft. Ja. Wir waren in diesem Museum und je länger du wartest, während Alarm ausgelöst wird, desto mehr Cops kommen. Und da wir in dem Museum dann eben immer Alarm ausgelöst haben, mussten wir 4 Minuten lang die Tür aufbohren und dann nochmal 3 Minuten lang den Computer hacken, damit die Gitter an den Bildern überhaupt wieder hochgehen, damit wir Bilder klauen können. Ja, also das heißt, wir mussten 7 Minuten lang Alarm aushalten. Und in der Zeit, ungelogen, ohne Übertreibung, sind mindestens 150 bis 200 Cops gestorben. Ja, die alle in dieses Museum reingerannt sind. Die haben dann irgendwann die Wände aufgesprengt, sind dann darüber reingekommen und man konnte wirklich dastehen und das war ein reinstes Moorhuhn-Schießen, weil die Typen sind auch wirklich nicht intelligent. Also diese KI funktioniert zumindest in den Missionen, ja, in dem Schwierigkeitsgrad, den wir gespielt haben, überhaupt gar nicht.
Ja, das ist absolut richtig. Also gerade auch, wenn es dann wirklich längere Missionen sind. Ich sag mal, der Museumsjob ist schon ein relativ kurzer, um es mal wirklich so zu sagen. Es gibt noch größere, wie zum Beispiel die Big Bang-Geschichte, wo es dann wirklich darum geht, in die größte Bank der Stadt einzubrechen, wo es dann darum geht, bis zu 3 Sicherheitshürden zu überbrücken, um dann letztendlich überhaupt erst in den Tresor reinzukommen. Dann muss man die gesamte Flucht noch planen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das Längste, was wir da bisher immer gespielt hatten, waren irgendwie so eine Dreiviertelstunde an diesem einen einzigen Job. Und wenn man das Ganze laut macht, dann hat man eine ganze Kleinstadt an Polizisten ausgerottet.
Also mit laut meinst du mit Alarm und
genau, ja, genau. Ja. Also wirklich, wenn, also und gerade was die KI angeht, das sehe ich ganz genauso. Also World War Z war ein sehr guter Vergleich, weil die verstecken sich auch nicht wirklich hinter irgendwelchen Schutz oder so, sondern also sie sammeln sich und dann stürmen sie alle auf einmal los. Das mögen zwar unterschiedliche Klassen sein, wie Scharfschützen, keine Ahnung, dann denke ich so Assault-Polizisten oder auch Bulldozer, aber letztendlich werfen sie eigentlich nur den eigenen Körper auf den Gegner, um dich von dem Ziel abzuhalten, diesen Job zu erledigen.
Also gut, dann sind wir uns einig, dass es kein Spiel ist, was man mit viel Krawall erledigen sollte. Mich würde jetzt mal interessieren, du spielst das Spiel ja jetzt, seit es auf dem PC rausgekommen ist und du spielst es auch noch aktiv und hast, was hast du im Vorgespräch gesagt, 300 Stunden locker in dem Spiel drin?
Genau, ja. Momentan sind es, glaube ich, so knapp 330 Stunden ungefähr.
Ja, dann scheint da ja noch ordentlich was dran zu sein. Erzähl doch mal so, oder gib mal vielleicht so ein bisschen Eindrücke, wie so ein Abend Payday 2 bei euch aussieht.
Also Payday 2 mit Freunden sieht tatsächlich so aus, dass entweder schon einer online ist im Spiel oder halt dann wird eigentlich gegenseitig sich eingeladen. Was Payday mittlerweile sehr implementiert hat oder auch sehr viel Fokus drauf gelegt hat, wo ich nicht so ganz mit konform gehe, ist so wirklich dieses Level-System. Vor ungefähr einem halben Jahr war noch das maximale Level ungefähr bei Level 500, 600, sage ich einfach mal. Das Ganze wurde jetzt nochmal um knapp weitere, um das Zehnfache erhöht, dass man jetzt ungefähr bei bis zu Level 1500 irgendwie sowas kommen kann. Und das ist dann wirklich, hinterlässt diesen faden Beigeschmack von wegen einfach nur noch Nutzerbeschäftigung. Dass es da wirklich dann sehr viel darum geht, okay, lass uns jetzt diesen Job machen, um möglichst viel Erfahrung abzugreifen, um weiter aufzuleveln. Aber ich sag mal, ein klassischer, spaßiger Abend sieht dann tatsächlich so aus, dass man wirklich dann sagt, okay, wir suchen uns jetzt raus, haben wir jetzt mehr Lust auf einen Stealth-Auftrag, haben wir mehr Lust auf einen lauten Auftrag, dementsprechend stellen wir dann unser Equipment zusammen, suchen uns eine Rüstung aus, entweder eine möglichst unauffällige oder tatsächlich irgendwas, was uns auch wirklich Schutz gegen die Kugeln liefert. Und das Interessante, dann geht's eigentlich so wirklich los, muss man die Gruppenkonstellation durchaus auch zusammenstellen. Das heißt, es gibt 5 verschiedene Skillbäume, das heißt unter anderem einmal den Mastermind, der dann tatsächlich eher die Gruppe führt, beherrscht, Zivilisten gefangen nehmen kann, Polizisten erschrecken kann. Es gibt weiterhin noch Enforcer, der sehr robust ist, mit einer Säge durch den Gegner metzeln kann quasi. Es gibt einen Techniker, der sehr darauf ausgelegt ist, sich halt in Tresore reinzubohren oder Türen schnell zu öffnen. Den Ghost, der dann tatsächlich eher Fähigkeiten hat, lautlos vorzugehen. Bis hin halt zum Fugitive, der, sag ich mal, eher metzelnd durch die Gegner mit 2 Pistolen läuft. Also das Ganze sollte man dementsprechend halt auch ein bisschen zusammensetzen, welchen Job man jetzt angehen möchte, welche Schwierigkeit dieser Job natürlich hat und welche Gruppenkonstellation dafür am ehesten erfolgreich bietet.
Man muss noch kurz sagen, die Skilltrees sind, aber es sind nicht so Rollen, die man wählt, sondern man kann schon in allen Skills quasi Maximalpunkte haben dann für den einen Charakter, gell? Es ist nicht so ein Team Fortress-Modell, dass man sagt, ich nehme den Tresorknacker oder so.
Es ist tatsächlich, also man kann jederzeit reskillen, das ist schon möglich. Es ist aber doch sehr limitiert.
Also ja, aber es ist immer der gleiche Charakter, das meine ich damit.
Es ist derselbe Charakter, genau. Ja, aber trotzdem halt mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten.
Und das gilt dann quasi um, je nach Job.
Genau, so machen wir das, ja.
Und dann hat man ja quasi einen Spezialisten. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Genau, ja.
Und aber du hast kein Klassensystem, also wie man es halt zum Beispiel aus anderen Multiplayer-Shootern kennt. Also Battlefield, wo es halt 4 Klassen gibt und wenn du halt als, keine Ahnung, Assault in die Partie reingehst, dann kannst du auch nur das machen. Du kannst dann vielleicht, wenn du gestorben bist, zwischendurch mal wechseln oder kannst halt eine andere Klasse übernehmen von einem, der tot da liegt, aber du hast jetzt nicht das bei Payday, dass du dann sagst, ich entscheide mich vorher für eine Klasse und in die muss ich dann auch spielen in dem Rest der Partie.
Ja, aber du skillst halt so, dass du dann genau, halt sagst, ich bin jetzt zuständig für, ja, genau.
Also genau, schon das klassische Heist-Modell. Genau. Ja. Und ja, dementsprechend schaut man sich dann halt das an und hat dann, bevor man den Heist nochmal selber startet, hat man die Möglichkeit, dann noch einmal diesen Job ganz genau zu planen. Das heißt, es gibt so eine Pre-Planning-Phase, wo es dann darum geht, sich selber vielleicht vorher Geld bestimmte Vorteile zu kaufen, ob das jetzt ein Kamerazugang ist, ob das irgendwie bestimmte Fluchtmöglichkeiten sind. Da gibt es eigentlich je nach Job verschiedene Möglichkeiten. Und dann teilt sich die Gruppe eigentlich auf, so dann wird der Job gestartet und letztendlich hat dann, sage ich mal, je nach Aufgabe oder je nach Skillung hat dann auch jeder seine spezielle Aufgabe in diesem Job. Das heißt also wirklich dann, der eine geht dahin, kümmert sich um den Kameramann, schaltet den aus, leistet dann so ein bisschen Beihilfe, indem er die ganzen anderen Wachen überwacht. Dann der andere geht halt rein, bohrt den Tresor auf, während dann der dritte wiederum so ein bisschen die Geiseln in Schach hält, um dann letztendlich gemeinsam die Taschen rauszutragen.
Aber hast du das Gefühl, in diesen Momenten ist dann dieses Spiel auch erfolgreich in dem, was es eigentlich sein will? Wenn man diese Zeit investiert, um so zu spielen zu können, mal davon abgesehen jetzt. Ist es dann genau dieses Spiel, was du dir eigentlich davon erwartet hast oder gewünscht hast?
Das muss ich tatsächlich, ja, mir kann ich definitiv mit ja beantworten. Also besonders nach dieser schwierigen Phase, wo wir am Anfang jetzt schon drüber gesprochen hatten, über dieses in das Spiel hineinkommen. Danach geht es sehr steil oder beziehungsweise sehr schnell doch in dieses Fließen über, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt haben wir den Job erfolgreich erledigt, jetzt machen wir den Job. Und das geht doch dann ziemlich sehr schnell, muss ich sagen. Und das, wenn man wirklich dann so 2, 3, 4, 5 oder sogar wirklich zweistellige Jobs hintereinander weg erledigen kann, dann macht das Spiel auch wirklich sehr viel Spaß.
Aber du spielst dann schon immer mit der gleichen Crew.
Kommt oder mehr oder weniger
zumindest, drauf an. Zumindest ein fester Kreis von Leuten, die du kennst.
Ja, also meistens schon, weil ich sage mal, man kann auch, es bietet sich immer an mit Fremden zu spielen, das macht gerade dieses CrimeNet doch immer sehr gut möglich. Was ich darin aber auch so ein bisschen kritisch sehe, ist, dass man sehr stark regulieren kann, mit wem man zusammenspielt. Also es wird sehr selten sein, wenn ein guter Spieler mit hohem Level eine Lobby öffnet, dass da dann auch Anfänger reinkommen. Denn da hat Payday eine Begrenzung eingebaut, dass der Lobby-Erstellende festlegen kann, welches Mindestlevel die Mitspieler haben müssen, überhaupt dieser Lobby beitreten zu können. Und das grenzt doch gerade neue Spieler, sage ich mal, sehr von diesem Spiel aus.
Ja gut, das würde ja die Profis auch nerven, wenn da halt jemand ohne Schalldämpfer rumrennt und ballert, weil so eine Mission ist halt wirklich in Sekunden in Chaos ausgebrochen, wenn du falsche Aktionen machst. Ja.
Andererseits finde ich, ist es gerade wichtig, dass erfahrene Spieler dann Anfänger mit auch an die Hand nehmen und sagen, hier, guck mal, wenn wir den Job jetzt so und so machen, dann kannst du es nächstes Mal auch komplett so und so machen.
Ja.
Also,
ja gut, das ist ein Problem, was viele Multiplayer-Spiele haben.
Ja. Ja,
Dota
ja.
Und so ja auch nicht viel besser.
Ja, das
Was ich noch gut finde, sagt man vielleicht, also für viel Spieler ist es sicherlich interessant, im Gegensatz zu GTA Online heißt's, da ist ja immer alles gleich. Das heißt, wenn du da eine Mission verkackst, dann weißt du, okay, an der Stelle sind die Cops, wir probieren mal woanders lang zu fahren. Das ist ja sicherlich ein Reiz, der Payday 2 dann auch für dich so einen hohen Wiederspielwert hat, dass die Missionen so ein bisschen gerandomized sind, sag ich mal, oder?
Das ist durchaus richtig. Also ich habe jetzt eben nochmal, bevor wir jetzt hier angefangen hatten, das uns zu unterhalten, nachgezählt. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte, 35 Jobs plus noch sogenannte Profi-Jobs. Und diese verschiedenen Jobs sind tatsächlich, wenn man die wirklich auf einen einzigen Heist reduziert, teilweise unterschiedlich randomisiert, würde ich das fast sagen. Also es kann durchaus sein, dass die Wachen unterschiedliche Laufwege haben. Es kann aber genauso gut sein, dass das Zielobjekt, also der Tresor, an einer ganz anderen Stelle ist als beim vorherigen Spiel. Und darauf muss man sich dann schon schnell auch einstellen können.
Und dann kann man also Überwachungskameras hängen woanders und so. Ja, genau. Ne? Das hatten wir auch, dass wir dann halt gedacht haben, ah nee, scheiße, hier hängt eine Überwachungskamera, die müssen wir erst ausschalten, weil beim ersten Anlauf ist halt einer reingetappt. Und dann beim zweiten Anlauf war die dann halt nicht mehr da. Und dann war halt so dieses, ach so, ach cool, jedes Mal, wenn wir das neu starten, sind die woanders und so. Da muss man sich halt natürlich dann auch erst drauf einstellen. Marius, du hast jetzt noch sowas gesagt von wegen so, ja, dann der eine spezialisiert sich halt da drauf und schaltet dann die Wachen aus und so. Das war auch so eine Sache, mit der wir nie klargekommen sind. Gibt's irgendeine Möglichkeit, eine Wache halt wirklich auch zuverlässig auszuschalten? Weil du gehst halt hinter, dann drückst du diese Nahkampfangriffstaste und dann haut er halt mal ins Leere, mal trifft er den, mal geht er zu Boden, mal steht er dann wieder auf. Alarm aus. Also das fühlte sich alles so zufällig an. Es gab jetzt nicht so dieses, wenn du es schaffst, unbemerkt in eine Wache zu schleichen, kannst du immer die Dreiecktaste drücken und dann wird er den zumindest mal K.O. schlagen und dann musst du ihn vielleicht fesseln oder sowas. Aber das fühlte sich auch immer zufällig an. Und wenn halt dann einfach der ganze, ja, Wohl und Weh einer ganzen Stealth-Mission davon abhängen, dass dieser zufällige Nahkampfangriff halt funktioniert, dann kann einem das halt den Spaß verleihen, finde ich.
Ja gut, wenn man natürlich keinen Schalldämpfer hat, dann muss man das auf den Zufall an.
Aber es gibt jetzt tatsächlich keine.
Nein, also tatsächlich ist wirklich ein. Nein, also Schalldämpfer ist, bist überhaupt mit einer Waffe, die Wache auszuschalten, mit dem Kopfschuss, muss ich jetzt einfach so sagen, ist die effektivste Methode. Danach muss man halt den Pager beantworten. Wenn der nicht beantwortet wird, wird auch sofort der Alarm ausgelöst. Aber ansonsten kann man einfach dann Wachen oder aber auch leider Zivilisten, das kostet, wird dann aber Geld abgezogen, dann mit einer sogenannten Bodybag beseitigen und zur Seite schaffen. Was durchaus halt auch, was ich gerade mit den Zivilisten meinte, ist, es laufen natürlich auch durchaus Zivilisten durch so eine Bank hindurch. Die kann man aber zum Beispiel dann auch fesseln und dann Befehle geben, geh dort und dorthin, sodass man da quasi so ein bisschen Ordnung hält, sag ich mal.
Das war verbrecherischer gut. Logik. Das war gut, aber bei uns war das auch immer das Problem, wir waren dann mit, da waren dann irgendwie 6, 7 Geiseln und nach dem zweiten Geisel hieß es dann schon, ja, wir haben keine Strapbands mehr für die Hände.
Ja gut, die kann man ja trotzdem dann
im Schach halten.
Die bedrohen, sodass die quasi nicht wieder aufstehen. Ja,
aber das war wieder nur so ein kleines Beispiel. Wir wurden halt immer, wir hatten die richtigen Ideen, um diese Mission richtig zu machen. Sprich, Schalldämpfer, Geiseln fesseln und so weiter und so fort. Aber wir wurden immer sehr schnell ausgegrenzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und daran gehindert, diesen Plan so zu machen wie richtige Ganoven, weil wir einfach durch dieses Level-System und durch dieses Loot-System komplett ausgebremst wurden. Das fand ich halt extrem schade, dass dieses Spiel verbaut sich, glaube ich, seine großen Momente selber durch diese sehr extrem hohe Einstiegshürde.
Ja. Die Bodybags hat man übrigens, Bodybags hat man übrigens auch nur eine am Anfang. Oder und dann, ich glaube eine. So die zweite ist dann schon quasi Zusatz-Equipment, was du mitnimmst. Und dann hast du halt auch irgendwie, dann hast du so einen Frachthafen, wo halt irgendwie Wachen rumlaufen. Und dann haben wir halt da versucht, na gut, zwischen diesen Containern kann man halt recht gut hin und her schleichen. Dann versuchen wir jetzt halt mal, die alle auszuschalten und dann in Ruhe das Missionsziel zu machen. So, und dann haben wir halt auch festgestellt, ach so, ja, wenn wir jetzt 3 davon ausgeschaltet haben, dann war's das eigentlich schon, weil dann haben wir keine Bodybags mehr. Und
oder da war so ein Tresor und nicht so, so ein Sicherheitssystem, und ich habe nach meiner ersten oder zweiten erfolgreichen Mission habe ich gleich so ein Jammer gekriegt, also so ein Störsender. Mhm. Und ich so, geil, habe ich den gekauft, anstatt den Schalldämpfer, habe ich das Ding gekauft, wir sind in die nächste Mission rein, ich so, hey, ich kann hier mein Ding platzieren, weil da war dann, du siehst immer so Icons, wenn du irgendwas machen kannst, kannst du quasi die Taste drücken und an so einer Tür oder an so einem Sicherheitssystem siehst du, okay, du kannst hier das Schloss aufbohren, du kannst auch C2, also Sprengstoff an der Tür, an den Angeln ankleben, oder du kannst diesen Störsender hier an das Computerterminal machen. Das sind die Optionen, die du dann quasi hast, so als Interaktion. Und ich so, ja, ich habe diesen Störsender mitgenommen, kleb den Störsender hin, und dann blinkt und piept der halt rum wie R2-D2, aber es passiert nichts. Und ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht müssen wir warten oder so. Und wir standen dann wie so ein Ochs vor dieser Tür, ja, und nichts passierte. Und dann irgendwie der Daniel dann so, ja, ich bohre jetzt mal währenddessen. Und nach der dritten, vierten Mission ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, als ich immer wieder diese Störsender irgendwo hingeklebt habe, die ganze Zeit ist nichts passiert. Da kam aber auch kein Hinweis oder kein Text oder irgendwas, bis ich irgendwann im Skilltree gesehen habe, es gibt einen Skill, der dir überhaupt erst erlaubt, diesen Jammer bedienen zu können. Ja? Und das Spiel sagt es dir aber nicht. Du musst einfach wissen, dieses Gerät kannst du zwar schon besitzen, du kannst es auch schon kaufen, du kannst es auch schon in die Mission mitnehmen, du kannst es auch irgendwo hinkleben, aber du hast keine Ahnung, wie dieses Gerät funktioniert. Dafür musst du nämlich erst Skillpointe investieren. Und das sind so Sachen, wo ich einfach dachte, hey, liebe Leute, warum? Also ein bisschen auf mich zukommen könnt ihr doch auch. Dann erlaubt mir doch nicht, dieses Ding mitzunehmen. Dann sagt mir doch, du musst erst Skill XY freigeschaltet haben. Dieses Spiel sagt einem so wenig und gibt einem so wenig Hinweise, dass man eben ständig diese Frustmomente hat.
Das ist richtig. Das würde ich aber definitiv eher auf das mangelnde Tutorial schieben, weil dieser Jammer eigentlich die Funktion hat, Funksprüche der Wachen zu unterbrechen.
Noch besser. Habe ich noch falscher eingesetzt.
Genau. Das ist tatsächlich so, dass man die später auch diese Gemma dann nutzen kann, um zum Beispiel elektronische Sicherheitstüren zu öffnen. Also alles, was mit Elektronik zu tun hat, stört das letztendlich. Aber tatsächlich ist, bevor man diesen Skill überhaupt erreicht hat, ist das tatsächlich eigentlich nur ein Gegenstand, den man nutzen kann, um halt diese Funksprüche zu unterbrechen oder zu verzögern.
Ja, aber ist auch trotzdem, du stimmst mir zu, dass es einfach schlecht gemacht ist, dass man so einen Hinweis nicht kriegt.
Wie gesagt, also da stimme ich euch beiden absolut zu. Das ist wirklich diese ersten, ich sag mal wirklich vielleicht sogar 10 Stunden Spielzeit oder so, die verbringt man sehr viel mit Aha-Effekten. Mhm. Dass man wirklich oder da in das Spiel reinkommt und sagt, ja, jetzt ist was passiert, ich weiß aber nicht, was passiert ist, bis man dann wirklich dann mal selber rausfindet, okay, jetzt weiß ich, warum dieser Job schiefgelaufen ist. Da gebe ich euch wirklich recht.
Also wir haben ja schon ewig gebraucht, um rauszufinden, dass es so eine Pre-Planning-Phase gibt. Also das haben wir auch nur, weil einer zufällig, glaube ich, dann im Menü mal diese Taste gedrückt hat. Und dann ist er so, krass, hier, ich kann jetzt auf einmal so einen Grundriss von dem Gebäude sehen und jetzt kann ich hier irgendwelche Zusatzsachen kaufen und so. Das haben wir halt die ersten paar Mal, gab es sicherlich auch, aber hat keiner von uns gefunden, weil es da auch wieder irgendein Untermenü versteckt ist. Und ja, genau. Das verbuche ich halt auch wieder unter der Kategorie, schlechtes User-Interface oder sowas, weil man dann einfach wichtige Funktionen überhaupt nicht sieht oder sie einem nicht erklärt werden. Eine Sache, die ich aber, nämlich zumindest irgendwas Gutes über dieses Spiel sagen kann, das ist aber ganz nett gemacht, dass man zumindest auch zu oder sowas spielen kann. Also das Spiel sagt jetzt nicht, nein, du musst mindestens 4 Leute sein, sonst starte ich gar nicht erst, sondern du kannst das entweder mit Bots auffüllen oder die Slots bleiben halt einfach leer. Du kannst auch dann sagen, nee, ich möchte keine Bots und dann kannst du die Mission halt auch irgendwie zu zweit oder zu dritt spielen. Also das ist ja manchmal gerade bei so anderen 4er-Koop-Spielen total nervig, wenn du dann irgendwie ewig lang in der Lobby wartest, bis dann endlich mal einer reingejoint ist. Oder du kannst halt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir sind irgendwie für 9 Uhr verabredet zum Koop-Spielen und sind aber irgendwie 2 Leute schon um 8:30 da, dann können die zumindest schon mal ein bisschen was machen und müssen jetzt nicht warten, bis alle da sind. Das finde ich eigentlich ganz positiv.
Auch positiv daran, das würde ich ganz gerne noch ergänzen, ist halt, dass man im Prinzip auch schon einen Job anfangen kann. Und wenn der Freund, sage ich mal, wirklich gerade sich einen Kaffee holen gegangen ist oder sonstiges, kann der immer noch nachjoinen und trotzdem an diesem Job dann noch teilnehmen.
Das ist wirklich gut, ja. Das war bei GTA zum Beispiel total nervig. Dass man auch nach einem innerhalb einer mehrtägigen Missionsreihe immer wieder rausgeschmissen wird in die Hauptlobby von GTA Online und dann immer wieder neu einladen muss. Das funktioniert hier wirklich deutlich besser. Ja, also ich glaube, man hört's raus, es kann ein gutes Spiel sein. Ich glaube, wenn man Leute kennt, die das schon spielen, sich dann so einer Gruppe anzuschließen und einfach mit Leuten in dieses Spiel eingeführt wird, die das schon beherrschen oder schon diese Macken, die dieses Spiel einfach hat, kennen und einem da irgendwie eine sanfte Einführung geben können, ist es sicherlich interessant für Leute, die Bock auf sowas haben. Aber zum wirklich sich das einfach mal holen und selber versuchen, da in dieses Spiel reinzutauchen, also wir waren schon sehr gefrustet, muss man schon sehr, sehr deutlich sagen. Diese schwere Einstiegshürde, die hat mir leider diesen Spaß an dem Spiel irgendwie völlig versaut.
Ja, das sehe ich leider auch absolut genauso. Wie gesagt, wir hatten uns das damals, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auch als 4er-Pack im Steam-Sale geholt. Und von den 4 Leuten, die sich das Spiel geholt haben, bin ich auch noch letztendlich der Einzige gewesen, der es wirklich langfristig gespielt hat.
Und da gibt es auch eine aktive Community, oder wie, wenn ich das so sehe bei dir?
Das ist richtig, ja. Ich sag mal, man findet sich halt doch über Spielen, man kann durchaus sich dann trotzdem noch über Steam auch austauschen und sagen, ey, das hat Spaß mit dir gemacht, lass uns noch mal ein bisschen weiter zusammen Bandit spielen. Und das geht wirklich gut. Und ich muss auch sagen, dass auch Overkill als Entwickler dieses Spiels doch da sehr viel immer neuen Content schafft, auch wenn die leider immer etwas kosten, diese DLCs. Schaffen sie jede Menge neuen Content, sie schaffen neue Waffen, neue Jobs, neue Charaktere. Und das muss man wirklich loben. Auch letztes Jahr war groß ein sogenannter Overkill-Tag, wo es dann darum ging, man kann durch Spielen bestimmte Sachen freischalten und wird halt dadurch dann belohnt quasi, dass man dieses Spiel spielt.
Daniel, du wolltest gerade was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Also
ja, wirklich.
Sowohl für das Spiel als auch für mich selber, weil auf dem Papier spricht mich das alles an. Irgendwie heißt's irgendwie geile Schleichmissionen, kooperatives Spielen, bisschen rumballern und also das ist eigentlich, müsste genau mein Spiel sein, aber ich werde einfach nicht warm mit diesem Spiel und ich habe mich da so schwer getan und es war wirklich fast eine Qual, diese 4-5 Abende, die wir jetzt mal zusammen gespielt haben, irgendwie durchzustehen und ich war jedes Mal wieder davor zu sagen, ey komm Leute, das macht keinen Spaß, es bringt mir nichts. Und das tut mir irgendwie leid für das Spiel, als auch irgendwie um die möglicherweise coolen Momente, die ich hätte da erleben können. Mhm. Und das habe ich eigentlich eher selten in so einem Spiel, dass ich irgendwas gerne mögen möchte, aber es einfach keinen Zugang dazu finde.
Weißt du was, Daniel, in 5 Jahren, wenn der Micha seinen Hidden Gem PC Podcast dazu macht, dann taucht Payday 2 dort wieder auf und dann denken wir so, ach komm, jetzt probieren wir es nochmal. Und dann packen wir das nochmal aus und werden die Kings von Washington. Weil das muss man wirklich sagen, das ganze Setting von Payday 2 gefällt mir auch extrem gut. Also mir geht's ja genau wie Daniel, auf dem Papier genau mein Ding. Ich find's auch geil, dass es innerhalb von Washington spielt, weil das so ein bisschen ein anderes Setting ist, weil es geht ja nicht nur um Banken ausrauben, sondern du hast ja dann auch so politische Geschichten, Wahlmaschinen musste man einmal klauen oder solche Geschichten, gell? Du hast richtig coole, unterschiedliche Jobs dabei, also von irgendwelchen Computerdaten klauen bis hin zu eben auch einfach nur Juweliere ausrauben, aber eben dann auch so coole Sachen in irgendwelchen Lagerhallen irgendwas einschippern und so, also richtig abwechslungsreich.
Das ist richtig, ja. Also es gibt verschiedene Jobs, wie du schon sagtest, vom einfachen Juwelierraub bis hin zur politischen Beeinflussung, um einen Senator zu stürzen. Aber auch, sage ich mal, klassische große Verbrecherkarrieren wie Mess kochen, Mess dann an Straßengangs verkaufen und ja, dann das ganze Geld halt noch irgendwie schnell außer Landes bringen.
Ja, diese mehrtägigen Missionen gibt's ja da auch. Das ist nicht nur was,
genau,
was GTA macht, ja. Die sind aber auch schwer, wenn man dann eben innerhalb so einem Ding ist und man kriegt halt wirklich immer erst Belohnung und Erfahrungspunkte, wenn man ein Ding komplett abschließt und auch erfolgreich abschließt. Das war auch das, was uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass immer diese abgebrochenen Fehlversuche so gar nichts an Erfahrung gebracht haben, weil wenn wir währenddessen wenigstens gelevelt wären für das, was wir erreicht haben, so, dann wären wir ja auch vielleicht so ein bisschen weiter rangekommen an diese Geschichte. Dass wir mehr Sachen freigeschaltet hätten. Weißt du, wie ich meine? Dadurch, dass wir eben 10 Missionen abgebrochen haben und gar nichts gekriegt haben, sind wir halt auch wie so ein Stillstandgefühl auf der gleichen Stelle geblieben und konnten gar nicht die nächste Stufe erreichen.
Das halte ich durchaus für eine gute Idee. Ja, das könntest du Overkill mal vorschlagen. Ja.
Erfahrung sammeln durch Scheitern.
Durchsterben, wie der Fachmann sagt.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Gut. Also, schade. Hashtag schade. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diese Eindrücke, dass wir nicht nur die eine Seite beleuchtet haben, sondern auch jemanden, der sehr viel Spaß mit diesem Spiel hat und immer noch, oder?
Ja, immer noch. Also wie gesagt, vor knapp einer Stunde oder so habe ich gerade noch mal eine kleine Runde gespielt.
Ja, also ich denke, dann kann sich das jeder rauslesen. Wie gesagt, jetzt auch für PS4 und Daniel, wie gesagt, wir probieren das in 5 Jahren nochmal.
Okay, ich werd's auf den Pile of Shame legen. Den echten Shame-Pile. Quasi nicht nur das, was ich nicht gespielt habe, sondern das, was ich nicht geschafft habe.
Vielleicht muss uns Marius mal eine Tutorial-Mission geben.
Ich nehme euch an die Hand und führe euch dadurch. Ja, genau. Das kriegen wir hin.
Ich sehe uns gerade alle drei mit diesen Clownsmasken Händchen haltend durch die Menschen laufen.
Ja.
Und mit diesem Bild, denke ich, können wir den Podcast auch beenden. Danke fürs Vorbeischauen.
Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bist du auf Twitter oder irgendwas, wo wir die Leute dich weiter verfolgen können oder was weiß ich, sonst irgendwo?
Wie gesagt, Steam gerne sonst auf YouTube folgen, / The Sly Loki. Ich versuche regelmäßig ein bisschen Content über verschiedene Spiele hochzuladen, die ich mache.
Alles klar, dann schicken wir die Leute dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.